das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Julia Nihari-Kazen.
Einen guten Abend, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Welcher Ton zum Auftakt der neuen Woche gesetzt werden würde, darauf waren viele heute beim CDU-Parteitag in Berlin gespannt. Die vergangene Woche war vor allem im Deutschen Bundestag geprägt von außergewöhnlich harten Auseinandersetzungen. Weniger durch das Thema Migration selbst, sondern weil die Union bei ihrem Gesetzentwurf zur Verschärfung die Zustimmung der AfD in Kauf genommen hatte. Heute sollte es nun wieder um die Inhalte gehen und womöglich auch darum, wie viel Vertrauen die Delegierten in ihren Kanzlerkandidaten haben. Welchen Ton Friedrich Merz da setzte, zeigt uns Gabriele Dunkel.
Der Tag beginnt, wie er vielerorts am Vortag endete, mit Protesten gegen die CDU, gegen Merz und gegen die gemeinsame Abstimmung mit der AfD. Vor dem Messegelände demonstrieren etwa ein paar hundert in Sichtweite der Parteitagshalle. Und der, gegen den sich die Kritik der Demonstranten hauptsächlich richtet, der wird drinnen gefeiert. Als zukünftiger Bundeskanzler Friedrich Merz. Er gibt sich kämpferisch und bezieht eindeutig Stellung gegen die AfD.
Es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Duldung, es gibt keine Minderheitsregierung. Sie ist der wichtigste Gegner für uns in diesem Wahlkampf. Wir wollen sie wieder klein machen, sie wollen wir zu einer Randerscheinung machen. Da, wo sie hingehört, liebe Freundinnen und Freunde. Und da gibt es kein Wenn und kein Aber, gar nichts gibt es da.
Das kommt an, ein fast befreiender Applaus folgt. Doch ganz hinten wohl ein paar unerlaubte Demonstranten halten Schilder hoch, Brandmauer. Die sehen manche angerissen durch die Abstimmung mit der AfD im Bundestag vergangenen Mittwoch. Doch offene Kritik übt hier kaum einer der Delegierten, die mitten im Wahlkampf stecken.
Von vielen Menschen auf der Straße schon auch Bedenken gehört, aber ein großer Teil der Menschen sagt, wir müssen jetzt etwas ändern.
Ich hätte mir das vielleicht auch anders vorgestellt oder wenn man mich gefragt, hätte ich es anders gemacht. Aber ich fand es, jetzt sind die Positionen klar, jetzt ist alles, jetzt weiß man, woran man ist und jetzt entscheiden die Wählerinnen und Wähler.
Es wurden viele Diskussionen geführt. Aber die Stimmung ist bei mir im Wahlkreis nicht wirklich schlecht gewesen, ganz im Gegenteil.
Die Hoffnung vieler, dass die Abgrenzung zur AfD nun klar gezogen ist und das Thema Migration von der Union glaubhaft angegangen wird, sollte sie in Regierungsverantwortung kommen.
Wir sind eine neue Union, wir treten bei der Frage mit neuer Glaubwürdigkeit an und wir werden die Migration in Deutschland wirksam begrenzen. Darauf kann sich jeder verlassen.
Und auf noch etwas könne man sich bei der Union verlassen. Sie will die Wirtschaft wieder ankurbeln, so steht es im CDU-Sofortprogramm, das heute verabschiedet wurde. Es soll für Firmen weniger Vorgaben für Lieferketten geben, also weniger Bürokratie. Die CDU will auch günstigeren Strom, also die Stromsteuer und Netzentgelte senken. Und das Heizungsgesetz soll wieder weg. Doch Merz will den Bürgern auch etwas zumuten.
Wir können neuen Wohlstand in Deutschland erarbeiten. Aber mit einer Vier-Tage-Woche, mit Work-Life-Balance werden wir diesen Wohlstand verlieren.
Hier kommen heute keine Zweifel auf, dass Merz der richtige Kandidat sei und er Kanzler werde. Doch noch sei der Wahlkampf nicht gewonnen.
Und für uns hat Sarah Frühauf den Parteitag beobachtet. Sarah, wie hast du die CDU-Delegierten wahrgenommen? Stehen sie wirklich inhaltlich hinter ihrem Parteivorsitzenden oder ist das der Zusammenhalt im Wahlkampf?
Ja, ich würde sagen, am Ende ist es eine Mischung aus beiden. Denn mein Eindruck war schon, dass diejenigen, die hier zu dem Parteitag gekommen sind und noch einige Bauchschmerzen hatten, ob des Vorgehens von Friedrich Merz vergangene Woche im Bundestag, dass die, ich sag mal, ein bisschen beruhigter nach Hause gefahren sind. Denn das habe ich auch immer wieder hier gehört, die hatten gar nicht so die Kritik in der Sache, also an dem Migrationskurs von Friedrich Merz, sondern es ging um das Wie und den Umgang mit der AfD. Und dass Friedrich Merz sich hier heute nochmal so klar von einer Zusammenarbeit mit der AfD abgegrenzt hat, das war nicht nur eine Botschaft nach außen, sondern auch nach innen. Denn hier steht zwar das Credo gerade überall, nur kein parteipolitischer, parteiinterner öffentlicher Streit, aber es kann trotzdem sein, nach der Bundestagswahl, dass dieser liberale Flügel der CDU, der gerade so ruhig ist, doch dann nochmal lauter wird.
Sarah, die Grünen haben heute ebenfalls ein Papier zur Sicherheits- und Migrationspolitik vorgelegt mit 10 Punkten. Darunter, Gefährder sollen engmaschig überwacht und Asylverfahren beschleunigt werden. Womöglich ein Zeichen an die Wähler und an die Union. War denn eine schwarz-grüne Koalition heute beim CDU-Parteitag Thema?
Also die CDU hatte hier vor allem mit sich selber zu tun. Es gab hier einiges zu besprechen nach der vergangenen Woche. Und eigentlich will man auch Koalitionsdebatten jetzt nicht mehr öffentlich führen. Was ich aber auch immer wieder in der Partei höre, ist, dass man das Gefühl hat, sozialpolitisch, außenpolitisch dann doch mehr mit den Grünen als mit der SPD durchbringen zu können. Und mein Gefühl der vergangenen Wochen und Tage ist auch, dass die Drähte in die Grünen doch besser ist als in die SPD. Was wohl vor allem daran liegt, dass Friedrich Merz und Olaf Scholz nicht wirklich miteinander können. Das sind zwei Männer, die wirklich miteinander hadern. Und dass die Grünen jetzt scheinbar bei der Migration, bei dem Thema, wo man in der CDU das Gefühl hat, den größten Dissens mit den Grünen zu haben, ja, auf sie zugeht, das dürfte hier zumindest, ich sage mal, mit Interesse beobachtet worden sein.
Danke dir, Sarah, für diese Einschätzungen nach dem Parteitag der CDU in Berlin.
Gerne.
Und nicht erst die künftige, sondern die aktuelle Bundesregierung muss in diesen Wochen lernen, mit dem neuen US-Präsidenten umzugehen und kann sich da womöglich schon etwas bei Mexiko und Kanada abschauen. Donald Trump hat den beiden Nachbarstaaten zusätzliche Zölle in Höhe von 25% ab morgen auferlegt auf Waren, die sie in die USA ausführen. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Kanadas Premierminister Trudeau ruft seine Landsleute dazu auf, lieber heimische Produkte zu kaufen als US-Waren. Während Mexiko heute den Zollstreit vorerst überraschend abwenden konnte, schwelt der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada weiter. Marion Schmickler ist für uns unterwegs an der Nähe der Grenze zwischen den USA und Kanada in der kanadischen Stadt Windsor, die unmittelbar neben der US-Autometropole Detroit liegt.
Die Begeisterung für die Automobilindustrie liegt bei den Lanes im Blut. Vater Bruce produziert seit mehr als 50 Jahren für die Großen in Detroit, Honda zum Beispiel. 90% seiner Teile gehen in die USA. Doch selten hat er sich so sehr um die Zukunft seines Unternehmens gesorgt wie jetzt. Trump lasse seine besten Partner einfach fallen.
Ich mache schon sehr lange Geschäfte mit den Amerikanern und ich würde das sehr, sehr vermissen, wenn das wegfallen würde. Wirtschaftlich wäre das eine Katastrophe.
Sohn Brandon versucht verzweifelt, Lastwagen zu buchen, damit die schon fertigen Teile bei den amerikanischen Kunden landen, bevor die Zölle kommen. Wir erleben eine regelrechte Panik. Im Moment gibt es keine Lastwagen mehr auf dem Markt. Meine größte Sorge ist, dass ich nichts mehr verschicken kann. Bis zu 6-7 Mal wandert jedes einzelne Teil über die Grenze. Die Region Detroit-Windsor ist wirtschaftlich eng verzahnt. Das Just-in-Time-Geschäft so knapp kalkuliert, dass jede kleine Störung die Lieferkette gefährden kann. Wir haben keine Profitmargen, die 25% Zölle verkraften könnten. Ich bin absolut überzeugt, dass keiner von uns mit Verlusten arbeiten würde. Das würden die 25%igen Zölle aber bedeuten. Deshalb wäre ich nicht überrascht, wenn die Produktion schon ziemlich bald stillstehen könnte. Die Ambassador-Brücke, sie ist wie eine Lebensader. Kanadier pendeln darüber zur Arbeit, Amerikaner kommen auf eine Pizza rüber. Bis zu 10.000 Trucks transportieren jeden Tag Güter im Wert von mehr als 300 Millionen Dollar hin und her. Kanadischen Ahornsirup genauso wie amerikanischen Whisky. Für die Konsumenten wird es teurer, was am Ende zu erhöhter Inflation führt. Amerikanische Exporte werden weniger attraktiv für andere Länder überall auf der Welt. Das wird auch der amerikanischen Wirtschaft als Ganzes schaden. Leute haben das wie ein Erschießungskommando beschrieben, bei dem am Ende keiner gewinnt. Überall in Windsor ist heute die Nervosität zu spüren. Jeden hier könnten die Zölle treffen, erzählen Sie uns in diesem Coffeeshop. Alle, die ich kenne, wollen jetzt nur noch kanadische Produkte kaufen. Das wird vielleicht nicht viel ändern, aber das ist doch das Einzige, was du tun kannst. Seitdem sie die Zölle angekündigt haben, sind die Kanadier mehr zusammengerückt. Am Ende steht unser Land an erster Stelle, trotz aller Differenzen. Das gibt mir Hoffnung. Noch gelten die Zölle nicht. Bruce Lane spürt aber schon jetzt die Folgen des drohenden Handelskonflikts. Von seinen Freunden in den USA vor den Kopf gestoßen zu werden, das habe Narben hinterlassen, die so schnell nicht verheilen werden.
Und jetzt sprechen wir mit Marion Schmickler im kanadischen Windsor. Marion, Trump und Trudeau haben noch einmal telefoniert. Hast du schon gehört, wie das Gespräch verlaufen ist?
Ja, wir wissen nur, Sie haben zum zweiten Mal telefoniert, vor gut einer Stunde, aber bisher ist noch nichts rausgedrungen. Also es ist eine echte Zitterpartie. Wir stehen ja hier in Windsor und man sieht, wie nah Detroit ist. Hier hinter mir sieht man dass die Firmenzentrale von General Motors. Also für die Menschen hier in Windsor steht sehr viel auf dem Spiel. Es gibt die Hoffnung, dass es möglicherweise zu einer Regelung kommt wie für Mexiko, also einem Aufschub um einen Monat. Aber die Leute wissen hier, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das gibt ihnen vielleicht ein bisschen Zeit. Und eines ist durchaus schon hier zu spüren. Es gibt einen riesigen Vertrauensverlust. Jahrzehntelang haben die Geschäftsleute hier zusammengearbeitet, über die Grenzen hinweg. Und sie sagen, wir haben erfolgreich zusammengearbeitet. Und jetzt plötzlich wird das alles in Frage gestellt. Jetzt kommt es möglicherweise zu einem Lieferstopp. Und dieser Vertrauensverlust, den aufzuwiegen, das wird extrem schwierig sein. Und einige werden tatsächlich, das haben Sie uns erzählt, möglicherweise rübergehen in die USA, einen Teil ihrer Produktion dahin verlegen. Das ist ja das, was Trump möchte. Und andere sagen uns, sie werden vielleicht nach anderen Partnern gucken, nach zuverlässigeren Partnern. Da kommt die EU ins Spiel und möglicherweise sogar auch Deutschland.
Danke, Marion, nach Windsor in Kanada. Und wir schauen direkt weiter zu Gudrun Engel im ARD-Studio, beziehungsweise nach Washington. Gudrun, bei Kanada, das sich auflehnte, scheint Donald Trump bislang hart zu bleiben. Bei Mexiko, das sich verhandlungsbereit zeigte, gewährt er hingegen einen Aufschub, wie wir sehen. Warum diese unterschiedliche Herangehensweise?
Naja, das liegt vor allem daran, dass die mexikanische Präsidentin offenbar Zugeständnisse gemacht hat in diesem Gespräch. Wir hören von beiden Seiten, es sei ein gutes Gespräch gewesen. Und Frau Sheinbaum hat offenbar zugestimmt, 10.000 Nationalgardisten an die Nordgrenze Mexikos zu schicken, die sich dort vor allem um die Drogenbanden kümmern sollen, damit nicht mehr so viel Fentanyl in die Vereinigten Staaten gerät. Das ist ja die Droge, die hier jedes Jahr für 100.000 Tote sorgt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, sie hat auch zugestimmt, dass Verfahren, die angestrebt werden, Asylverfahren, Einreiseverfahren von Migranten, künftig in Mexiko bearbeitet werden, bevor die Menschen überhaupt erst über die Grenze kommen. Da hat sie große Zugeständnisse gemacht, denn Mexiko exportiert 80% seiner Waren in die USA, vor allem Obst und Gemüse. Und das ist ein wichtiger Markt. Und deswegen ist sie, könnte man so sagen, naja, eingeknickt.
Gut, und ist das jetzt alles nur Show von Donald Trump, der ja den Ruf hat, ein Dealmaker zu sein? Und worauf wird sich die EU einstellen müssen?
Also das ist zum einen vor allem das Zeichen, dass er seine Wahlversprechen hält. Er hat ja immer wieder gesagt, er wird sich darum kümmern, dass die USA nicht ausgenommen werden. Er hat vorhin auch noch mal ganz klar gesagt, die EU nutzen die USA aus. Er hat namentlich genannt Mercedes, Volkswagen und BMW. Diese Autos fahren hier auf der Straße, aber in Deutschland würde man keine deutschen Autos kaufen und er würde sich darum kümmern. Aber jetzt ist er eben erstmal zugange mit Mexiko, da wird er jetzt einen Monat weiter verhandeln und mit Kanada. Das Gespräch mit Kanada ist vor etwa 20 Minuten zu Ende gegangen. Wir wissen noch nicht, was dabei rausgekommen ist, aber insgesamt kann man feststellen, er sagt, er macht seine Wahlversprechen wahr und deswegen wird er alle mit Zöllen belegen. Er weiß auch, dass das die Endverbraucher im Geldbeutel spüren werden. Aber für ihn ist das so ein bisschen wie ein Pflaster abreißen. Es ruckt kurz und schmerzt. Aber er denkt, auf lange Sicht wird das besser, auch wenn viele Experten das anders sehen.
Danke, Gudrun, für diese aktuellen Einschätzungen aus der Nähe des Weißen Hauses in Washington. Ja, und Donald Trump hat also einen Handelsstreit losgetreten mit Auswirkungen auch für uns. Anja Kohl an der Frankfurter Börse kann uns das einordnen. Anja, welche Dimensionen hat denn dieser Handelsstreit der USA und was werden wir davon merken?
Naja, es ist ja ein Dreierzollstreit, eine Dreierzollkeule, die Trump schwingt gegen Kanada, Mexiko und China zugleich. Zölle gegen drei der allerwichtigsten Handelspartner der Vereinigten Staaten. Jetzt hat Kanada bereits Gegenzölle in Kraft gesetzt und betroffen sind insgesamt 1 Billion Dollar an Exporten in die USA, die durch die Zölle auf einen Schlag sich verteuern. Und Unternehmen werden versuchen, sich diese höheren Kosten über höhere Preise wiederzuholen, die die das schaffen, die werden sich freuen über Gewinne. Die, die das nicht schaffen, werden mögliche Verlierer, womöglich auch mit Gewinneinbrüchen. Und für deutsche Firmen ist da vor allem Mexiko relevant. Die Mexiko-Zölle sind ja um einen Monat jetzt aufgeschoben worden. Aber 1.900 deutsche Firmen sind in Mexiko ansässig. Das sind Autobauer, sind Zulieferer, Chemie-, Elektro-, Logistikunternehmen. Sie sind dort, um den US-Markt zu bedienen. Und wir hatten das Beispiel Auto. Ein Auto, das in Mexiko gebaut wird, ein deutsches, das für den US-Markt. Da sind Komponenten drin, die teilweise mehrfach über die Grenze gehen bis zur Endmontage. Bei jedem Mal fällt jetzt ein Zoll an, wenn sie dann kommen. Dasselbe gilt auch für Lieferprozesse und Ketten Richtung Kanada. Wir haben es gehört. Also Trump ruft eine neue Teuerrunde auf, kann man sagen. Inflation, die am Ende die Verbraucher werden zahlen müssen, auch die in Deutschland und auch die in Amerika.
Und auch China bekommt ja neue Zölle von den USA, verhält sich aber bislang auffällig still, hat lediglich angekündigt, bei der Welthandelsorganisation WTO Beschwerde einzulegen. Was ist wohl die Strategie Chinas?
Ja, China wartet ab. Die chinesische Wirtschaft ist schwach wie lange nicht und Trump ist übermächtig. Das heißt, China wird versuchen, so glimpflich wegzukommen, wie es irgendwie geht. Und die Strategie wird sein, verhandeln statt poltern und hoffen, dass die anderen Länder, die anderen Staaten mehr abkriegen als China selbst.
Und wenn Trump seine Zolldrohung nun gegen die EU wahr macht, was könnte da auf uns zukommen und wie würde die EU reagieren?
Ja, Trump droht ja mit 10% Zoll auf alle Waren aus der EU. Für Deutschland sind die USA der wichtigste Handelspartner. Es würde jede Exportfirma, die in die Vereinigten Staaten exportiert, betreffen. Die EU will diesmal geeint auftreten mit scharfen Gegenzöllen. Und Trump wird drohen, er wird Zölle verhängen. Er wird dann verhandeln, um Zugeständnisse zu erzwingen, Standortverlagerungen oder dergleichen. Und dann wird er Zölle teilweise oder ganz zurücknehmen. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Es wird extrem unruhig. Es wird ein ständiges Drohszenario. Heute der DAX 300 Punkte im Minus. Langsam merkt man es. Es ist Gift für die Wirtschaft. Es ist Gift für die Finanzmärkte. Und am Ende werden es die Verbraucher weltweit bezahlen, wenn es sich nicht einpendelt. Und es wird zu Neujustierungen in den Lieferketten führen.
Danke, Anja, für diese Einordnungen aus Frankfurt am Main. Ja, und Donald Trump verhängte bereits in seiner ersten Amtszeit hohe Zölle, auch gegen seine Partner wie die Europäische Union, damals auf europäischen Stahl. Und die EU konterte selbstbewusst, nämlich mit hohen Zöllen auf US-Produkte wie Erdnussbutter, Whisky oder die legendären Harley-Davidson-Motorräder. Welche Liste die EU dieses Mal aus der Schublade zieht, wenn Donald Trump wieder mit Zöllen Handelspolitik macht, darum ging es heute bei einem EU-Gipfel in Brüssel. Doch nicht nur, denn der Sondergipfel war eigentlich einberufen worden, um die Verteidigungspolitik der EU zu stärken. Christian Feld über die EU im Verteidigungsmodus.
Der rote Gipfelteppich liegt diesmal vor ungewohnter Kulisse. Brüssel, Palais Egmont. Hier rollen die Wagen mit den Staats- und Regierungschefs der EU heran. Einer fährt nicht vor, bestimmt aber dennoch die Gespräche. Donald Trump. Zettelt er auch mit Europa einen Handelskonflikt an? Das würden sie in der EU gerne vermeiden. Die USA seien doch eigentlich ein Verbündeter. Die europäische Seite sucht Verständigung, einen Deal mit Trump, betont aber auch das eigene Selbstbewusstsein.
Wir sind nicht schwächer als die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn jemand einen Handelskrieg will, dann kriegt er ihn.
Es gibt keine Gewinner in Handelskriegen. Wenn die USA und die EU einen Handelskrieg starten, ist der lachende Dritte an der Seite China. Das eigentliche Thema des Gipfels ist Verteidigung. Die Spitzen der EU haben sich seit längerem vorgenommen, mehr zu tun für die eigene militärische Stärke. Allerdings konkreter soll es jetzt werden. Könnte heißen, auf weniger unterschiedliche Waffensysteme zu setzen und die eigene Rüstungsindustrie zu stärken, besser zusammenzuarbeiten.
Wir stellen fest, viele Dinge funktionieren heute nicht. Es gibt keine großen Programme, die alle gemeinsam machen. Wir sehen eine große Aufsplitterung unter vielen, vielen unterschiedlichen Rüstungsprojekten. Ganz anders als in den USA. Das muss sich ändern.
Man könnte natürlich, und da sind wir wieder bei Trump, mehr in den USA einkaufen. F-35 Kampfjets zum Beispiel. Widerspruch aus Frankreich. Indem man sich entscheidet, europäische Käufe zu bevorzugen, wird Europa unabhängiger. Das ist ganz einfach. Und die Finanzierung, wo kommt das Geld her? Es ist wieder einmal so eine Situation, in der manche nach neuen gemeinsamen Schulden rufen. Doch genauso verlässlich lautet die Antwort nein, nicht nur aus Deutschland. Kann die Europäische Investitionsbank mehr tun? Die hat zuletzt deutlich mehr Geld für Europas Verteidigung bereitgestellt. Zum Beispiel für den Ausbau dieses Hafens in Dänemark, damit der auch von Militärschiffen besser genutzt werden kann. Aber reine Rüstungsprojekte, das ist gegen die Regeln der Bank, noch jedenfalls. Er kennt diese Diskussionen, der stets freundliche Herr Rütte. Früher als Regierungschef hier am Tisch, jetzt als NATO-Generalsekretär dabei, mit klarer Forderung. Wir müssen unsere Verteidigungsausgaben hochfahren und unsere Rüstungsproduktion auch. Wie hoch genau, das entscheiden wir später im Jahr. Und noch einer übt den Schulterschluss. Mit Keir Starmer ist seit dem Brexit erstmals wieder ein britischer Premier bei einem EU-Gipfel dabei.
Tina Hassel in Brüssel. Bis eben saßen die Staats- und Regierungschefs zum Abendessen zusammen. Tina, höhere Verteidigungsausgaben soll es geben, aber wo soll denn das Geld herkommen?
Ja, Helge, da gibt es eben immer noch keine gemeinsame Antwort drauf. Und das, obwohl die Europäer seit 3 Jahren wissen, seit nämlich dem russischen Angriff auf die Ukraine, dass sie deutlich mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Die einen rufen wie unter Corona nach gemeinsamer Aufnahme von Schulden. Das hat aber gerade der Kanzler noch mal eindeutig mit einem Nein versehen. Und auch die Niederländer und andere gehen da nicht mit. Viele haben leere Kassen und wissen auch nicht genau, wie sie das national stemmen sollen. Und deshalb kam ja die Idee, dass eben 19 Regierungschefs sagen, die EIB, die Europäische Investitionsbank, die soll das tun. Die darf das im Moment ja noch gar nicht in Rüstung investieren. Bislang eher tut sie das in Klimaprojekte. Und die EIB-Chefin hat auch schon skeptisch reagiert und hat gesagt, wir sind ja schließlich kein Verteidigungsministerium. Also man ist da wirklich, man hat viel Zeit verplempert, sag ich mal so hart, und ist unter Zeitdruck.
Mhm. Wir sehen also höhere Verteidigungsausgaben als Thema, mehr Waffensysteme aus den USA einkaufen. Hofft die EU damit, US-Präsident Trump einen Deal anbieten zu können?
Ja, das tut sie. Auch wenn heute hier mit Blick auf einen drohenden Handelskonflikt auch mit Europa sehr viele Stimmen gesagt haben, wir sind vorbereitet, dann klingt das aber schon ein bisschen wie das Pfeifen im Walde, denn die EU würde das auch schwer treffen und sie kämpft ja gerade um mehr Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb will man dem selbsternannten Dealmaker einen Deal anbieten. Eben auch nicht nur, indem man mehr Flüssiggas in Amerika kauft, sondern eben auch Waffen. Da hat aber der französische Präsident heute schon gesagt, nee, europäisches Steuergeld auch nur für europäische Rüstungsprojekte. Da bekommt er aber Gegenwind, denn alle wissen, man muss ja irgendwie zusammenfinden mit dem neuen US-Präsidenten und das noch am besten vor Juni, vor dem NATO-Gipfel, zu dem Donald Trump anreisen möchte.
Danke, Tina, für diese Einordnungen aus Brüssel. Und hier schaut die EU also voraus und will sich rüsten, auch um Russland nicht ausgeliefert zu sein. Eine Mehrheit der Deutschen hat in Umfragen auch zuletzt weiter die militärische Unterstützung der Ukraine befürwortet. Doch es gibt hierzulande immer mehr Menschen, die nicht mehr daran glauben, dass mit mehr Waffen Frieden erreicht werden kann. Im Bundestagswahlkampf konfrontieren die Bürger Politiker und Parteien mit ihren Sorgen. In unserer Serie zu den wahlentscheidenden Themen zeigen wir heute zwei ganz unterschiedliche Perspektiven einer Wählerin und eines Wählers auf den politischen Umgang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Caroline Hoffmann und Anna Siebenhaar.
Mein Name ist Ute Friedrichs und ich bin in den 1960er Jahren geboren. Und meine größte Sorge ist, dass sich der Krieg, der derzeit in der Ukraine tobt, auch auf Deutschland ausweiten könnte. Und ich möchte nicht, dass erneut ein Wettrüsten stattfindet.
Mein Name ist Marlon van Treel, ich bin 30 Jahre alt und ich bin für Waffenlieferungen an die Ukraine, damit diese sich erfolgreich verteidigen kann und damit bald wieder Frieden in Europa ist und wir alle ein gutes Leben in Europa führen können.
Frieden wollen beide. Doch wie kann er erreicht werden? Zwei Perspektiven auf den Krieg in der Ukraine.
Ich frage mich, wie viele Menschenleben haben denn die Waffenlieferungen zum Beispiel aus Deutschland schon gerettet? Keines. Ich muss auch deutlich sagen, ich fühle mich mitschuldig an jedem Toten auf jeder Seite. den wir dort zu beklagen haben, weil mein Heimatland Waffen liefert.
Fast täglich verfolgt Ute Friedrichs die Nachrichten. Die Rentnerin lebt in Magdeburg, engagiert sich bei Omas gegen Rechts. Deutschlands Handeln im Ukraine-Krieg, für sie der falsche Weg.
Erst einmal aufhören mit Waffenlieferungen. Wenn keiner mehr Munition hat, kann auch keiner mehr schießen. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an die 80er Jahre, als hier auf deutschem Boden SS-20-Raketen, diese Pershing-2-Raketen stationiert werden sollten. Meine Kinder waren damals noch sehr, sehr klein. Und ich hatte riesengroße Angst vor einem erneuten Wettrüsten, vor einem erneuten Krieg.
Große Sorge hat heute auch Marlon van Treel. Der Angriff auf die Ukraine ist der erste Krieg, den er bewusst wahrnimmt.
Aus dem einfachen Grund, dass nur eine bewaffnete Ukraine sich verteidigen kann, müssen wir die Ukraine unterstützen, weil Russland nun mal eine wesentlich größere Armee hat. Natürlich ist es so, wir werden nicht selber angegriffen. Die Frage ist, wie lange bleibt das so?
Marlon van Treel lebt in Krefeld-Hüls am Niederrhein. Gerade zu Kriegsbeginn liest er viel im Netz und findet, Deutschland könne auch den Taurus-Marschflugkörper liefern.
Man muss natürlich trotzdem, das finde ich, an gewisse Bedingungen knüpfen, nicht, dass dadurch dann auf einmal russische Zivilgebiete angegriffen werden, sondern wenn dann natürlich nur militärische Ziele in Russland angegriffen werden, wie Ölraffinerien, Waffenfabriken etc.
Ute Friedrichs erinnert sich noch an die Zeit, als sowjetische Soldaten in Magdeburg zum Alltag gehörten. Als sie Sprache und russische Kultur in der Schule lernte. Das habe sie geprägt.
Putin ist sicher ein Aggressor, natürlich. Er hätte niemals die Ukraine überfallen dürfen. Das ist ganz deutlich, das muss man auch so sagen.
Trotzdem sei es wichtig, Russland immer noch als Partner zu sehen und nicht als Feind.
Ich könnte mir vorstellen, wenn man mit Putin verhandelt und sagt, okay, wir treten dir dies und das Gebiet ab, weiß ich. Und der Rest muss aber gesichert sein. Man muss auch Sicherheiten bieten. Aber das ist Verhandlungsgeschick. Und das erwarte ich von einem Diplomaten. Ich weiß gar nicht, wo die alle sind, wenn man sie braucht.
Die sind ein souveräner Staat, also müssen sie auch souverän diese Verhandlung führen dürfen. Natürlich können wir im Hintergrund mit Russland verhandeln, ob es da nicht Möglichkeiten gibt. Aber am Ende muss die Ukraine sagen, ja, wir finden, das ist ein vernünftiger Kompromiss.
Handeln sollte Deutschland immer gemeinsam mit der EU und der NATO, findet der 30-Jährige. Die Bundeswehr müsse dafür besser ausgestattet werden. Aber
ich bin eher gegen die Wiedereinführung einer Wehrpflicht und wäre eher für eine Wiedereinführung Anführungszeichen des Zivildienstes, wo der Zivildienst der Hauptpart quasi wäre.
Auch Ute Friedrichs lehnt eine erneute Wehrpflicht ab. Von der Politik fordern sie,
dass dieser elende Krieg aufhört, dass das Wettrüsten nicht weiter forciert wird. Um es kurz zu machen, Worte statt Waffen.
Dass die deutsche Politik weiterhin die Ukraine mit den nötigen Waffen und Materialien unterstützt, die diese benötigt, um diesen Konflikt erfolgreich zu beenden. Und dass dieses Problem und dieses Thema, trotz all der Probleme, die wir in Deutschland haben, weiterhin angegangen wird mit der nötigen Ernsthaftigkeit.
Und wir schauen jetzt auf weitere Themen des Tages mit dir, Julia.
Ja, die Bundespolizei hat eine Zwischenbilanz der Kontrollen an allen deutschen Grenzen gezogen. Seit September haben die Beamten fast 14.000 Menschen ohne die nötigen Papiere abgewiesen. Hunderte Schleuser wurden festgenommen. Durch die Grenzkontrollen konnten zudem 3.300 offene Haftbefehle vollstreckt werden. Außerdem wurden nach Angaben der Bundespolizei fast 400 Personen aus dem extremistischen oder islamistischen Spektrum entdeckt. Fast 8 Monate nach der Parlamentswahl hat Belgien eine neue Regierung. Das Fünf-Parteien-Bündnis wird von der nationalistischen NVA angeführt. König Philippe vereidigte das Kabinett in Brüssel. Neuer Premier ist Bart De Wever. Er war bislang Bürgermeister von Antwerpen. Ein Rechtsruck ist laut Beobachtern vorerst nicht zu erwarten. Die anderen Koalitionsparteien der Mitte haben zusammen eine Mehrheit. In Spanien hat heute der Prozess gegen den früheren Chef des spanischen Fußballverbandes Rubiales begonnen. Grund ist der Kussskandal beim Finale der Frauenfußball-WM vor 1,5 Jahren. Rubiales hatte bei der Siegerehrung die Fußballerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst. Vor Gericht muss er sich jetzt wegen sexueller Aggression und Nötigung verantworten. Dem 47-Jährigen droht eine mehrjährige Haftstrafe. Zum Prozessauftakt bekräftigte Hermoso ihre Vorwürfe. Sie habe niemals einem aufgezwungenen Kuss von ihrem Chef zugestimmt. Wegen einer Serie von Erdbeben haben viele Menschen die griechische Insel Santorini verlassen. Mit Fähren werden die Bewohner der beliebten Urlaubsinsel im östlichen Mittelmeer in Sicherheit gebracht. Die Behörden warnen vor Erdrutschen.
Seit gestern gab es mehr als 200 Erdstöße.
Sie prägen bis heute das Bild der USA. Cowboys in den Weiten der Prärie. Längst sind sie zu Legenden geworden, auch in Liedern der Country- und Western-Musik. Eine schwarze Sängerin passte dafür viele bisher nicht ins Bild der Country-Szene. Doch sie hat das geändert. Sängerin Beyoncé, die schon so manchen Meilenstein gesetzt hat in der Musikgeschichte. Ihr Cowboy Carter wurde jetzt als bestes Album ausgezeichnet. Es war bereits die 35. Grammy-Trophäe für Beyoncé. Auch das ein Rekord. Torben Burgers.
Beyoncé. Sie schreibt mal wieder Musikgeschichte. Pop-Superstar Beyoncé gewinnt erstmals den Grammy für das beste Album des Jahres und gleichzeitig als erste schwarze Künstlerin den Preis für das beste Country-Album. Für viele die längst überfällige Krönung einer spektakulären Karriere. Ich fühle mich erfüllt und geehrt. Es waren viele, viele Jahre. Überreicht wird ihr die Trophäe von Feuerwehrleuten aus Los Angeles, deren Auftritt eine Belohnung für den heldenhaften Einsatz bei den Waldbränden im Januar und einer der emotionalen Höhepunkte der vierstündigen Preisverleihung. Unser tief empfundenes Beileid und unsere Gebete gelten allen Familien, die Angehörige, Freunde und Nachbarn verloren haben. Was auffällt, die 67. Grammys sind besonders politisch. Die Kolumbianerin Shakira zum Beispiel widmet ihren Preis allen Einwanderern in den USA, an deren Seite sie immer kämpfen werden. Bruno Mars und Lady Gaga machen sich für Minderheiten stark, die durch die Politik von US-Präsident Trump unter Druck stehen. Auch ein Anliegen von Singer-Songwriterin Alicia Keys.
This is not the time to shut down. The diversity of voices.
Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um die Vielfalt der Stimmen zu unterbinden. Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion sind keine Bedrohung, sie sind ein Geschenk.
DEI is not a threat, it's a gift. Not like us, Kendrick Lamar.
Bester Rapper wird Kendrick Lamar mit 5 Grammys, darunter bester Song und beste Aufnahme. Die Auszeichnung für das beste Rap-Album geht an Doja. Sie ist erst die 3. Gewinnerin in dieser von Männern dominierten Rubrik. Beste neue Künstlerin ist Chappell Roan. Deren Performance von Pink Pony Club einer der unterhaltsamsten Momente einer kurzweiligen Gala mit vielen Zwischentönen.
Ja, und nach so vielen glitzernden Preisen schauen wir jetzt noch auf das Wetter. Claudia, kann das da mithalten?
Nein, Helge, da steckt nicht allzu viel Musik drin in den nächsten Tagen. Zumindest nicht bei uns. Anderswo ist das aber ganz anders. Das sind die Temperaturen von heute in Europa. Sevilla 18 Grad, ja, leicht sommerlich. Dublin sogar 12 Grad. Da ist ein Tiefdruckgebiet, das bringt im Moment ganz schön warme Luft bis weit nach Norden. Wir hatten heute einen neuen Rekord auf Karl-Josef-Land. Das ist im Nordpolarmeer. Da ist eine Insel und die hat heute 0,1 Grad plus. Klingt nach nicht viel. Da liegt aber die Durchschnittstemperatur im Februar bei minus 21 Grad normalerweise. Also mit einem Tief sehr warme Luft ist bis ganz weit nach Norden gekommen. Korfu heute 16 Grad, bei uns in Hamburg 3 Grad. Ivalo dagegen in Lappland minus 23 Grad. Da werden es am Donnerstag, Freitag 4, 5 Grad plus sein. Dann zieht das Tief nämlich weiter und bringt die warmen Luftmassen mit. Und dieses Tief, diesen Tiefkomplex, den sieht man auch hier schon. All das mit der Warmfront bringt warme Luft bis ganz weit nach Norden. Wir dagegen bleiben unter Hochdruckeinfluss, relativ langweiliges Wetter, bis auf eine Front, die am Mittwoch durchzieht. Und die kann, wenn dieser Regen dann auf gefrorenen Boden fällt, was in höher gelegenen Mulden sein kann, dann zu Glätte führen. Bei uns in der Nacht jetzt relativ ruhig. Nebel im Süden breitet sich wieder aus. Auch im Nordwesten haben wir es mit tiefhängenden Wolken. Also Hochnebel zu tun. Morgen über der Mitte wieder viel Sonnenschein. Die Flüsse entlang, aber wird sich der Nebel wahrscheinlich zäh halten. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von 0 bis plus 1 Grad, da wo dichtere Wolken sind. Sonst geht es runter auf minus 1 bis minus 9 Grad in höher gelegenen Tälern. Morgen Nachmittag, wo es trüb ist mit Nebel und Dauergrau, gerade mal Temperaturen um 0 Grad. Sonst geht es rauf auf bis zu 8 Grad in Aachen. Die nächsten Tage bringen erstmal dieses Regenband, das Mittwoch früh reinzieht und sich dann weiter nach Süden verlagern wird. Im äußersten Süden häufig Sonne bei minus 1 Grad. Donnerstag dann aus Nordosten etwas nass und das können dann ein paar Flocken und auch ein paar Tropfen werden.
Danke dir, Claudia, für diese Aussichten. Und zum Schluss noch eine Einmeldung aus Kanada. Nach Angaben von Kanadas Ministerpräsident Trudeau setzen die USA die geplante Einführung von Zusatzzöllen gegen sein Land für mindestens 30 Tage aus, also wie vor einigen Stunden schon für Mexiko verkündet. So, das waren sie aber, die Tagesthemen für heute zum Wochenauftakt. Jetzt geht es hier weiter mit einer Doku, die wie ein Krimi klingt.
Ja, es geht um die Jagd auf die Mafia. Sie zeigt, wie 3000 Polizisten in 10 europäischen Ländern gegen die organisierte Kriminalität durchgegriffen haben. Heute nun der Prozessauftakt.
Und morgen melden wir uns mit den Tagesthemen in der Fußball-Halbzeit des DFB-Pokalfinales. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.